Tja, wenn die laut machen dürfen, dürft ihr das hier oben auch. Ja, vielen Dank euch. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Um diesen Vers soll es heute gehen. Und es ist jetzt die Möglichkeit für jeden, ihr habt einen Zettel und einen Stift vor euch liegen, wer das möchte, für sich da mal aufzuschreiben, was das momentan für ihn bedeuten könnte. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Wie sieht es aus, mühselig und beladen zu sein? Trifft es auf mich überhaupt zu? Und wie würden wir uns das wünschen? Wie soll Erquickung aussehen, wenn das Jesus anbietet und sagt, ich will euch erquicken? Ja, was haben wir da für Hoffnungen, für Erwartungen, wie das aussehen könnte? Wer möchte, es werden jetzt noch ein paar Minuten Zeit sein, wird ein bisschen Musik eingespielt, kann da was hinschreiben. Was bedeutet das für mich, mühselig und beladen, und wie würde ich mir Erquickung wünschen? Das wird dann nicht vorgelesen, das ist für euch. Und vielleicht ändert sich ja innerhalb dieses Gottesdienstes dann noch was, wie ich die Dinge sehe. Also es ist jetzt die Möglichkeit, sich darüber für sich selber ein paar Gedanken zu machen. Es soll nichts Erzwungenes sein. Kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Jetzt haben wir vielleicht gleich am Anfang ein kleines Problem. Was machen wir denn mit den anderen? Sind vielleicht auch welche da, die sagen, also ich fühle mich gerade gar nicht so mühselig und beladen. Eigentlich geht mir es gerade ganz gut. Ich habe jetzt keine größeren Probleme zu wälzen. Dann kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch, und eigentlich kannst du wieder gehen. Aber vielleicht schauen wir uns erstmal an, so richtig, was meint denn Jesus, wenn er davon spricht, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich bin irgendwie stutzig geworden, weil da steht erstmal, kommt her zu mir alle. Und ich habe das erstmal bis dahin stehen gelassen, kommt her zu mir alle. Und ich glaube, wenn Jesus sagt, kommt her zu mir alle, dann meint er auch alle. Und da grenzt er nicht aus. Er fügt dann an, die ihr mühselig und beladen seid, und in unserem Denken ist dann drinne, oder bei mir ging es so, es sind nur die gemeint. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Aber ich glaube, es ist eher so zu verstehen, dass Jesus es so sagt, kommt her zu mir alle, ich weiß, dass ihr mühselig und beladen seid. Wenn Jesus eine Einladung ausspricht, dann grenzt er nicht aus. Die Ausgrenzung, die geschieht durch uns, weil wir meinen, ich bin nicht gemeint. Ich gehöre nicht dazu. Mir ist dazu ein Beispiel eingefallen, ein anderes, wo die Mütter ihre Kinder zu Jesus bringen wollen, und die Jünger, die verwehren ihnen das. Und Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Jesus lädt die Kinder ein. Und es ist ja hier vielleicht noch offensichtlicher oder noch eher so anzunehmen, es sind die Kinder gemeint, die Jesus einlädt. Aber sogar hier habe ich dann im Nachhinein gedacht, eigentlich lädt Jesus hier auch alle ein. Denn wenn er sagt dann im Anschluss, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Also auch hier ja praktisch indirekt das Angebot oder diese Aufforderung, werdet wie die Kinder, und dann seid ihr auch eingeladen. Dann seid ihr auch dabei. Jesus grenzt nicht aus. Wenn wir uns ausgegrenzt fühlen, dann weil wir meinen, es geht nicht um mich, ich bin nicht gemeint. Oder auch wenn Jesus sagt, die Kranken brauchen den Arzt nicht. Oder für die Gerechten bin ich nicht gekommen, sondern für die, die ungerecht sind. Da hat Jesus auch nicht ausgegrenzt, weil Jesus weiß, dass wir alle ungerecht sind. Aber es grenzen die sich aus, die von sich denken, ich habe es nicht nötig. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Diese Einladung gilt uns. Und ich habe mich dann mal gefragt, was bedeutet denn das jetzt? Mühselig, wie würden wir das heute beschreiben in unserem Sprachgebrauch? Mir ist da nicht so richtig eine plausible Erklärung eingefallen. Und dann habe ich einfach mal das Wort hergenommen. Was steckt denn drin in diesem Wort? Mühe und selig. Kommt her zu mir alle, die ihr euch müht, selig zu werden. Die ihr euch müht, Glück zu finden, glücklich zu werden, zufrieden zu sein. Und ich glaube, das betrifft doch irgendwie alle Menschen. Die Wege, wie wir das versuchen, diesen Zustand des Zufriedenseins, der Seligkeit zu erreichen, die sind ja total verschieden. Manche, die versuchen, das durch nichts tun. Chillen nennt sich das. Es sind jetzt so viele Ältere da, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Chillen ist. Da müsst ihr mal eure Kinder und Enkel fragen. Ich habe mal eine Erklärung gehört, die besagt, Chillen ist die Kunst, nichts zu tun, ohne sich zu langweilen. Wenn ich mir aber die jungen Leute so angucke, die da chillen, die tun nicht nichts, denn das können die eigentlich in den seltensten Fällen. Da ist immer was mit dabei. Ein Handy oder Musik, Laptop, irgendwas. Ruhe vertragen die schlecht. Und ich habe eher so den Eindruck, je mehr chillen, desto unzufriedener, gereizter, genervter und aggressiver werden diese Leute. Also ich erlebe es so zu Hause. Nichts tun führt nicht zu einem Gefühl der Befreiung und des Friedens und der Seligkeit. Etwas, was uns vielleicht da schon viel eher passieren kann, wir tun unheimlich viel. Und wir glauben, indem ich unheimlich viel tue, komme ich zu diesem Ergebnis, dass es mir gut geht, dass ich mich zufrieden fühle, dass ich ja meinen Anforderungen oder meinen Erwartungen oder den Erwartungen der anderen gerecht werde. Und ich meine, irgendwann muss ich doch mal dieses Gefühl der Zufriedenheit einstellen. Und das ist vielleicht das, was uns dann eher betrifft, wo wir sagen, aber irgendwie komme ich nicht dahin. Und das ist dann so unsere Mühsal. Wir mühen uns ab und versuchen, ja, so nach unseren Kräften und Möglichkeiten zu tun, was wir können, auch fürs Reich Gottes, und erleben aber dabei nicht das, was wir uns wünschen, nämlich dieses Gefühl oder dieses Ergebnis, glücklich zu sein, zufrieden zu sein, selig zu sein. Und über diesem ganzen Versuchen, selig zu werden, da beladen wir uns. Mühselig und beladen. Wir beladen uns mit Schuld, mit Versagen. Wir beladen uns mit falschen Hoffnungen und Erwartungen an uns selbst und auch an andere. Wir beladen uns mit Illusionen, mit Träumen, die sich nicht erfüllen, und das, was dann letztlich auch ja irgendwie mutlos macht. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und irgendwann erleben dann Menschen einen Punkt, wo sie nicht mehr können. Das Ding hat einen Namen, das heißt Burnout. Und Burnout ist etwas, was ja irgendwie allgegenwärtig ist. Also man hört es ja aus so vielen Richtungen, auch unter Christen, Burnout. Was heißt Burnout? Ausgebrannt. Nichts mehr da. Keine Energie. Nun glaube ich nicht, dass, oder andersrum, ich habe von einem Buch gehört oder habe es in einer Broschüre gelesen, da wurde ein Buch vorgestellt, ich habe nicht das Buch selber gelesen, und dieses Buch, das lautet, warum Burnout nicht vom Job kommt. So diese Meinung, Burnout hat etwas damit zu tun, ich hab viel zu tun oder ich habe zu viel zu tun und ich schaffe es nicht und deshalb brenne ich aus. Und in diesem Buch, da wird so ein bisschen beleuchtet, dass eigentlich die Hintergründe ganz andere sind. Ich glaube, es ist ein Unterschied, ob ich Stress habe oder ob ich viel zu tun habe. Für mich ist das nicht dasselbe. Es gibt Momente, es gibt Situationen oder ja, Zeitspannen, da habe ich viel zu tun. Und da passiert es auch, dass ich manches davon nicht schaffe. Aber damit habe ich nicht so sehr das Problem. Ich habe eher das Problem damit, wenn ich weiß oder wenn ich merke, ich schaffe etwas nicht, weil ich meine Zeit nicht richtig genutzt habe. Weil ich Zeit verplempert habe. Weil ich mich habe von Nichtigkeiten ablenken lassen und habe das Entscheidende und das Nötige nicht getan. Dann bin ich mit mir unzufrieden und das macht mir Stress. Weil ich weiß, ich habe nicht die Zeit ausgekauft, so wie es die Bibel von uns möchte. Kauft die Zeit aus. Tut das, was wichtig und was richtig ist. Und die Gefahren, Zeit zu verplempern, die liegen auf dem Weg, da können wir 10-mal auf einen Meter drüber stolpern. Wenn ich Jesus, das Leben von Jesus hernehme, ich glaube, es gab keinen Menschen auf dieser Erde, der so viel zu tun hatte wie Jesus oder der so viele Möglichkeiten hatte, etwas zu tun. Aber wenn wir ihn erleben, wenn wir von ihm lesen, da ist nie irgendwo ein Anschein von Stress und Überlastung oder genervt sein. Weil Jesus eins wusste, was uns heute oft fehlt und was uns Menschen heute generell fehlt, vielmals fehlt. Er wusste seine Bestimmung. Er wusste seine Bestimmung. Und seine Bestimmung war es, das Evangelium den Menschen zu bringen, das Reich Gottes den Menschen nahe zu bringen. Das war seine Aufgabe. Diese Aufgabe hat er sich gewidmet und er hat sich von nichts davon abhalten lassen. Er hat daneben getan, was er konnte. Er hat geheilt, er hat gesegnet, er hat Tote auferweckt, er hat Wunder getan, er hat die Menschen versorgt mit Essen. Aber er hat sich durch diese Dinge, durch diese Wunder tun, hat er sich nicht vom Eigentlichen abbringen lassen, nämlich das Reich Gottes zu den Menschen zu bringen. Er wusste von seiner Bestimmung. Wissen wir unsere Bestimmung? Was ist meine und deine Bestimmung? Ich glaube, meine erste Bestimmung ist, geliebt zu werden. Die Bestimmung, die uns Gott gegeben hat, ist, geliebt zu werden. Und die zweite, die hängt sich gleich dran, auch zu lieben. Wir sind dazu bestimmt, geliebt zu werden und zu lieben. So hat uns Gott geschaffen. Er hat uns geschaffen als sein Ebenbild, als sein Gegenüber. Und Gott ist Liebe. Was Gott tut, was er sagt, was von ihm ausgeht, geschieht aus Liebe. Gott ist Liebe. Und wenn wir sein Gegenüber sind, sind wir zur Liebe bestimmt. Als erstes uns lieben zu lassen von Gott und als zweites diese Liebe zu erwidern. Das ist unsere Bestimmung. Und wenn wir diese Bestimmung erkennen, dann merken wir sind nicht dadurch definiert, was wir tun und leisten. Unser Wert liegt nicht darin, ob ich ein bestimmtes Pensum an Aufgaben schaffe, ob ich den Anforderungen gerecht werde, die andere an mich haben oder die ich auch selbst an mich habe. Das ist nicht das, was meinen Wert ausmacht. Das ist aber das, was viele heute meinen, dass es so wäre. Sie suchen ihren Wert darin, Bestätigung zu finden oder Anerkennung zu bekommen. Und wenn die dann ausbleibt, dann ist keine Energie mehr da. dann bin ich ausgebrannt. Und was wird uns denn nun geraten, wenn wir auf diesem Weg sind? Wenn wir merken, ich schaffe das nicht. Ich komme nicht dahin, dass ich innere Ruhe finde, dass ich Frieden finde, dass ich dieses Gefühl der Seligkeit oder des Glücks erreiche. Und dann wird uns geraten, vom Zeitgeist und auch zunehmend aus christlicher Richtung: jetzt nimm dich doch mal zurück. Jetzt denk doch mal an dich. Tu, was dir gefällt. Belohne dich. Gönn dir etwas, was du schon lange tun wolltest. An sich finde ich das nichts Schlechtes. Aber was wird uns hier, wenn wir es mal zusammenfassend auf den Punkt bringt, wozu rät man uns hier? Es wird uns geraten, liebe dich selbst. Es wird uns zur Selbstliebe geraten. Und wenn ich es noch ein Stück weiter denke, es wird mir geraten, denk an dich, dreh dich um dich, verwirkliche dich selbst. Ist das der Weg? Führt der zum Ziel? Wenn ich in die Bibel schaue, finde ich was anderes. Da steht zum Beispiel im 1. Korinther Kapitel 13, das Kapitel, wo es um die Liebe geht, im Vers 5, wahre Liebe sucht nicht das ihre. Sucht nicht das ihre. Oder ich denke daran, wenn Jesus sagt, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und das sehe ich darin. Wer sich sein Leben nehmen will, es sich so gestalten will, wie er es möchte, und auf diesem Weg versucht, Frieden und Seligkeit zu finden, der wird es verlieren. Nicht nur die Ewigkeit bei Gott, sondern auch hier auf der Erde. Der wird dieses Leben, was er sich wünscht, nicht finden. Aber einer, der es hingibt, der es aufgibt um Jesu Willen, der wird es finden. Oder ich habe ein Zitat gefunden von Aurelius Augustin. Ich glaube, das ist einer, der schon vor ziemlich langer Zeit gelebt hat, aber er hat die Sache auch erkannt. Die Verwirklichung unseres Selbst bringt keinen Frieden. Und seien die Bemühungen noch so fromm, sondern der Auszug aus uns selbst. Der Auszug aus uns selbst. Die Verwirklichung unseres Selbst bringt keinen Frieden, sondern der Auszug aus uns selbst. Die Welt rät uns, denk an dich. Denk an dich und tu das, was dir Spaß macht. Ja, was hat denn nun Jesus für einen Vorschlag? Er sagt: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Das müssen wir richtig lesen. Jesus sagt, ich will euch erquicken, nicht ihr selber. Lasst mich das machen. Und es gibt ja immer so verschiedene Übersetzungen. Und auch für diesen Vers habe ich eine andere Übersetzung gelesen. Und die finde ich eigentlich noch viel treffender. Zum Beispiel die Elberfelder Bibel übersetzt diesen Vers so: Kommt her zu mir alle, ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Ich werde euch Ruhe geben. Ich will euch erquicken. Ich weiß nicht, was für euch so erquicken bedeutet. Für mich ist das so wie mal so eine Erfrischung auf dem Weg. Erquickung, ich bin auf einer Wanderung und ich schwitze und meine Trinkflasche ist leer und dann komme ich an eine Quelle und kann wieder frisches Wasser zu mir nehmen. Das ist so Erquickung, das ist ein aufbauender Moment. Erquickung, ein Moment, wo ich auftanken kann, vielleicht so ein Tag wie heute, Und dann geht es aber auf dem Weg weiter. Dann ist die Erquickung vorbei und es geht weiter. Aber Jesus meint viel mehr. Ich will euch Ruhe geben. Nicht mal so einen kurzen Break im Alltag oder vom Alltag, sondern Ruhe für den Alltag. Ruhe fürs Leben. Ich will euch Ruhe geben. Und dieses Ich will euch Ruhe geben, das hat in der Bibel ja auch noch eine größere Bedeutung. Das Volk Israel hatte von Gott die Verheißung bekommen, dass sie zu seiner Ruhe eingehen sollen. Und das war damit verbunden, dass sie ins verheißene Land kommen sollen. Zur Ruhe kommen. Heimat finden. Und übertragen ins Neue Testament dieses Ich will euch Ruhe geben, wir werden die wirkliche Ruhe erleben bei Gott in der Herrlichkeit, in der Ewigkeit. Diese Ruhe hält er für uns bereit und dieses Ich will euch Ruhe geben, das soll hier schon beginnen. Ich will euch Ruhe geben. Und jetzt wird es ganz spannend. Wie soll das geschehen? Wie will Jesus das machen? Das teilt er uns mit. Dieser Bibeltext, der geht nämlich weiter. Also es steht dieser Vers, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Und dann sagt Jesus, wie das aussieht, wie er das macht oder was wir auch dafür machen müssen. Dann schreibt er weiter, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Na klasse. Ist es das, was wir jetzt gebraucht haben? Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Was hat das mit Ruhe zu tun, mit Erquickung? Das klingt doch irgendwie nach Arbeit und Anstrengung. Übrigens habe ich bis jetzt unterschlagen, wo das alles steht. Das alles steht bei Matthäus 11, Vers 28 und folgende. Mancher will es ja mitlesen. Entschuldigt bitte. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Wisst ihr alle, was ein Joch ist? Also ich habe mal im Lexikon nachgeguckt und da gibt es so viele Möglichkeiten, was Joch alles bedeuten kann. Da können wir nicht auf alle eingehen und ich glaube auch nicht, dass Jesus hier alle meint. In der Bibel ist Joch oft das gemeint, zum Beispiel wo auch diese Geschichte von der Einladung ist, wo Jesus ausspricht oder die Gott, der Vater ausspricht und dann die Leute kommen sollen. Und da ist einer dabei, der sich entschuldigt. Ich habe, ich weiß nicht, 12 Joch Ochsen gekauft. Joch Ochsen. So ein Joch ist hier gemeint. Ein Joch ist ein Ding, was man Tieren, Lasttieren, in dem Fall Ochsen, angelegt hat, damit sie ihre Arbeit tun können. Und in der Regel waren da immer 2 Ochsen zusammengespannt in einem Joch. Nehmt auf euch mein Joch. Ein Joch ist also erstmal keine Last, hat auch nichts damit zu tun, dass Jesus eine Last auflegen will, sondern ein Joch ist ein Hilfsmittel, eine Last zu tragen oder zu bewältigen. Nehmt auf euch mein Joch. Und ich sagte es schon, es sind 2 immer eingespannt in ein Joch. Und wenn Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch, dann heißt es doch, klingt dich bei mir ein. Ich bin schon drin in diesem Joch. Und ich lade dich ein, lass dich einspannen an meine Seite. Klingt dich ein bei mir. Wir zusammen. Unter einem Joch. Ist das nicht ein grandioses Angebot? Und ich habe mich dann so gefragt, was bedeutet für Jesus dieses Joch? Was ist das? Und ich habe eine Antwort bekommen. Ich weiß nicht, ob die theologisch richtig ist. Aber ich habe so den Eindruck, dieses Joch, in dem Jesus lebt und in das er uns einlädt, ist der Wille Gottes. Ist der Wille Gottes. Jesus hat mal seinen Jüngern gesagt, in den sogenannten Abschiedsreden, Meine Freude ist es, den Willen meines Vaters im Himmel zu tun. Und das hat er angesichts der Situation gesagt, in der er stand, nämlich kurz vor seiner Festnahme, vor seiner Geißelung, vor seiner Kreuzigung. Er hat ja gewusst, was auf ihn zukommt. Und er hat gewusst, es ist der Wille Gottes. Und er hat gesagt, es ist meine Freude. Oder ich könnte es vielleicht auch so übersetzen, es ist meine Kraft, es ist mein Frieden, es ist meine Ruhe, den Willen meines Vaters im Himmel zu tun. Und dann spricht Jesus diese Einladung aus, oder dieses Angebot, und ich will, dass meine Freude in euch vollkommen werde. Jesus möchte uns mit hineinnehmen in diese Freude, den Willen Gottes zu tun. Und ich glaube, dieses Joch, in das Jesus uns einspannen möchte, ist der, dass wir mit Jesus eins werden unter dem Willen Gottes. Ich glaube, es gibt keinen ruhevolleren Platz in dieser Welt, als unter dem Willen Gottes zu sein, im Willen Gottes zu leben. Dass sein Wille an mir und in mir geschieht. Und da ist es nicht abhängig oder nicht entscheidend, was daraus wird, wenn ich Gottes Willen tue. Was dann passiert, das rückt dann in die zweite Reihe. Aber wenn ich weiß, ich bin im Willen Gottes, dann finde ich Ruhe. Wirklich Ruhe. Was wäre, wenn Jesus nach dem Motto gelebt hätte oder diesen Rat befolgt hätte, der uns so von der Welt entgegengebracht wird? Denk doch mal an dich. Was wäre, wenn Jesus das getan hätte? In seiner schwierigsten und in seiner schwierigsten Situation, wo er der Verzweiflung nahe war, als er im Garten Gethsemane gebetet hat. Herr, wenn es möglich ist, nimm diesen Kelch von mir. Was wäre gewesen, wenn Jesus diesen Rat angenommen hätte? Denk doch mal an dich. Tu, was für dich gut ist. Dann wären wir verloren. Aber Jesus hat gebetet, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Hat sich unter dieses Joch gestellt, den Willen Gottes zu tun. Und somit Heil und Leben für die ganze Welt geschaffen. Und das, was Gott mit Jesus tut, das tut er auch mit uns. Wenn wir uns wirklich seinem Willen überlassen, dann wird er für uns sorgen, dann werden wir erleben, wie wir das Leben gewinnen. Es wird uns auch in der Bibel berichtet, dass weil Jesus gehorsam war bis zum Tode am Kreuz, weil Jesus das für Gott, für seinen himmlischen Vater getan hat, hat Gott ihn erhöht über alle Namen. Er hat Jesus die größtmögliche Ehre erwiesen, weil sich Jesus unter den Willen gestellt hat, in dieses Joch begeben hat. Und auch uns wird Gott nicht hängen lassen. Jesus sagt, ich will euch erquicken. Und er wird es tun. Wir müssen nicht krampfhaft danach suchen und uns das selber irgendwie erzwingen. Er kennt den Zeitpunkt, wo wir Erquickung, Erfrischung, wo wir eine Belebung brauchen. Ich habe jetzt im Urlaub wieder mal ein Buch gelesen und es war ein echt super gutes Buch mit einigen Wahrheiten, biblischen Wahrheiten, die ich so noch nie gesehen habe oder bemerkt habe. Und eine so eine Weisheit, die in diesem Buch stand, war die: Gottes Handschrift in deinem Leben ist der Zeitpunkt. Gottes Handschrift in deinem Leben ist der Zeitpunkt. Ist vielleicht erstmal ein bisschen ein abstrakter Satz. Aber Gott kennt die Zeitpunkte, die für dich wichtig sind. Die entscheidenden Punkte, wo er dich beschenken kann, wo du das am nötigsten hast, wo du am empfänglichsten bist. Diese Zeitpunkte kennt Gott. Und wenn wir ihm das überlassen, dass er diese Zeitpunkte festlegt, dann gewinnen wir. Und ich hatte am Anfang ja gesagt, ich wollte so ein kleines Beispiel einfügen, wie ich Gott gespürt habe. Es war an einem Morgen, jetzt im Urlaub, an einem Tag, und ich war wieder mal über eine familiäre Angelegenheit, Situation ziemlich deprimiert und niedergeschlagen. Und habe da einfach auch keine Lösungen. Und habe dann ein Andachtsbuch genommen, was ich mit hatte, und habe gelesen. Da muss ich dazu sagen, das ist kein aktuelles Andachtsbuch. Das ist eins, was ich dann immer von meinen Schwiegereltern übernehme, wenn die es durch haben. Und ich lese auch nicht regelmäßig drin. Aber genau in diesem Moment und an diesem Tag habe ich diese Andacht gelesen, und da ging es darum: Der Allmächtige hilft auch dir, war so die Überschrift, eben in allen Dingen, in allen Situationen, in den großen wie auch in den kleinen. Und dann stand ein Liedvers drunter, und das war für mich so, ja, wirklich Gottes Reden in diese Situation. Und da steht, kennen bestimmt viele dieses Lied oder diesen Vers: Ihn lass tun und walten, er ist ein weiser Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst, wenn er, wie ihm gebühret, mit wunderbarem Rat die Sach hinausgeführet, die dich bekümmert hat. Das war mehr als nur Trost. Das war einfach eine Zusage von Gott: Lass mich das machen. Lass mich das machen. Und du wirst dich wundern, was draus wird. Aber ich muss es im Moment aushalten. Und ich muss es bei Gott lassen. Er kennt den Zeitpunkt. Gottes Handschrift in deinem Leben ist der Zeitpunkt. Vielleicht, wenn ihr alles wieder vergesst von heute, vielleicht diesen einen Satz. Einfach mal auch so durch den Tag gehen oder durchs Leben gehen. Der Zeitpunkt. Gottes Handschrift in deinem Leben ist der Zeitpunkt. Das ganz Persönliche und Individuelle. Vieles, was Gott tut, also der Wille Gottes, ist ja für die Menschen gleich. Er will, dass sie gerettet werden, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er will sie in sein Reich bringen. Aber das Individuelle für dich ist der Zeitpunkt. Wann, wie, wo etwas geschieht, das weiß Gott. Und er hat eine Absicht damit. Und wir müssen, was heißt müssen, es ist gut, wenn wir in dieser Erwartung leben, dass Gott uns begegnet. Zu bestimmten Zeiten ganz besonders. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Was denn? Was sollen wir von ihm lernen? Da heißt es dann weiter im nächsten Vers: Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Wenn wir uns darauf einlassen, mit Jesus zu gehen, wenn wir uns mit ihm in das Joch einspannen lassen, dann werden wir eins von Jesus lernen: Sanftmut und Demut. Jesu Leben war davon geprägt. Sanftmut und Demut. Und ich habe so den Eindruck, das ist etwas, was man heute kaum noch findet. Und auch unter uns Christen sind das Dinge, die ja nicht so oben aufschwimmen, wo man schon suchen muss. Sanftmut und Demut. Also für mich ist das auch immer wieder eine Herausforderung, sanftmütig zu sein. Nicht nur im Umgang mit anderen, sondern auch im Umgang mit mir selber. Also ich merke das auch, wenn mir was misslingt, wenn was schief geht auf Arbeit oder irgendwie so, da bin ich dann auch, ja, das regt mich schnell auf. Und da habe ich dann auch mit mir selber zu tun. Und es auch das ist eine Aufforderung, sei sanft mit dir selber. Sanftmütig und demütig. Wirkliche Demut, das ist die höchste Form des Muts, möchte ich fast mal sagen. Der Mut, sich zurücknehmen zu können, sich nicht immer erklären zu müssen, sich nicht immer rechtfertigen zu müssen, nicht oben anzustehen und immer im richtigen Licht dazustehen. Der Mut, sich zurücknehmen zu können, frei zu sein davon, von den anderen gesehen zu werden oder anerkannt zu werden. Jesus sieht das Herz und er weiß, wie du es meinst, und er weiß darum, einfach den Mut zu haben, es in Jesu Händen zu lassen, was andere über mich denken und sagen. Demütig sein. Demut hat nichts mit Unterwürfigkeit zu tun oder sich einschüchtern lassen. Das hat Jesus überhaupt nicht gelebt. Er war von Herzen demütig vor seinem Gott, vor seinem himmlischen Vater. Und deshalb konnte er vor den Menschen aufrecht stehen. Es gibt auch so diesen Ausspruch, wer vor seinem Gott kniet, der kann vor den Menschen aufrecht stehen. Demut hat nichts damit zu tun, dass ich immer nur klein beigebe. Da darf ich schon meine Meinung sagen. Aber ich muss sie niemanden aufzwingen und ich muss mich auch dafür nicht rechtfertigen. Ich darf das auch annehmen, wenn ich für meine Meinung ausgegrenzt werde oder wenn ich da ausgelacht werde. Das ist Demut. Die Bereitschaft, mich vor anderen gegebenenfalls auch lächerlich zu machen. Lernt von mir Sanftmut und Demut. Darin steckt ja, Jesus weiß, dass wir das nicht sind, dass das nicht in unserer Natur liegt, dass wir damit Probleme haben. Aber er lädt uns ein, das zu lernen bei ihm. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Das ist das Angebot, das Jesus für dich, für mich hat in der kommenden Zeit, in deinem Leben. Versuche dir diese Ruhe nicht selber zu verschaffen, sondern lass es ihn machen. Lass ihn die Zeitpunkte festlegen, wenn er dich mal rausnimmt. Wenn er dir Zeiten der Erholung und der Erquickung schenkt. Das sind dann wirklich wertvolle und wichtige Zeiten. Lass dich von Jesus einspannen in sein Joch und mach dich mit ihm eins unter dem Willen Gottes. Darin liegt Frieden und Befreiung. Das, was ich tue, im Willen Gottes, dafür bin ich nämlich nicht verantwortlich. Da übernimmt Gott die volle Verantwortung. Und das ist es doch, was uns, oder mir geht es zumindest so, was mich am meisten beschäftigt oder auch was mir Mühe macht, was mich auch quält. Das sind Dinge, wo ich weiß, da habe ich etwas getan oder auch gesagt, was nicht nach dem Willen Gottes war. Das habe ich zu verantworten. Wenn ich aber weiß, ich kann die Verantwortung guten Gewissens in Gottes Hand legen, das macht ruhig. Das schafft Frieden. Und Jesus lädt uns ein, von ihm zu lernen. Sanftmut und Demut. Und wenn du vielleicht immer noch nicht weißt, wie der morgige Tag oder die kommende Woche aussehen soll oder wie du dich in einer bestimmten Situation verhalten sollst, wo du keine Antworten weißt, wo du auch keine Wegführung siehst, dann will ich dir zum Schluss noch eine Weisheit aus diesem Buch mitgeben, das heißt übrigens die Feuerprobe. Da steht, oder der Hinweis oder der Tipp gegeben, gehe einfach Schritt für Schritt, soweit du sehen kannst, und dann bleib stehen und warte. Gehe einfach Schritt für Schritt, soweit du sehen kannst, und dann bleib stehen und warte. Das ist so eine simple Weisheit, dass man selber nicht drauf kommt. Mehr will Gott nicht von uns. Geh Schritt für Schritt. Wir haben manchmal so viel im Kopf oder wir versuchen so viel zu bewältigen, was aber schon die dritten, vierten, fünften, sechsten Schritte sind. Gehe Schritt für Schritt. Und das ist auch etwas, was ich manchmal erlebe. Es gibt da tatsächlich solche Zeiten, da hat man einfach viel zu tun. Und da geht einem so vieles durch den Kopf. Und weil mir vieles durch den Kopf geht, bin ich einfach gelähmt, den ersten Schritt zu tun. Deshalb geh den ersten Schritt. Und manchmal lösen sich Dinge auf, wenn ich einfach losgehe. Da klären sich Dinge und man staunt, dass es am Ende gar nicht so schlimm war, wie ich es eigentlich befürchtet habe. Und es kommt auch mal vor, dass indem ich einfach losgehe, da entsteht auch mal ein Loch, wo ich merke, jetzt komme ich gar nicht weiter. Jetzt habe ich einfach mal eine mir verordnete Pause. Was weiß ich, wie das passieren kann, weil irgendwelches Material nicht geliefert wird oder weil jemand einen Termin vergessen hat oder was weiß ich. Solche Löcher, die dann, glaube ich, Gott schafft und dann darf ich diese Löcher auch nutzen und mal, was weiß ich, mich aufs Fahrrad setzen, eine Runde fahren oder eine CD anhören oder irgend sowas. Gehe Schritt für Schritt, soweit du sehen kannst, und dann bleib stehen und warte. Ich wünsche euch gute Erlebnisse auf diesem Weg mit Jesus. Und dass wir ja von ihm lernen, im Willen Gottes zu sein. Ich möchte mit uns beten und im Anschluss an das Gebet, was ich sprechen werde, wollen wir gemeinsam das Vaterunser beten, was hier vorn dann erscheint. Es ist etwas anderes als das Übliche, habe ich gehört. Ja, wir wollen gemeinsam beten. Ja, Jesus Christus, ich danke dir von Herzen, dass du uns einlädst, zu dir zu kommen, die wir mühselig und beladen sind. Du weißt das. Und du hast Antworten und Lösungen für uns. Du willst uns erquicken, du willst uns Ruhe schenken. Du willst uns segnen und uns spüren lassen. Du hast uns lieb. Du gehst mit uns den Weg. Und wir dürfen mit dir sein. Wir dürfen an deiner Seite gehen. Du kennst den Weg. Bei dir können wir uns nicht verirren. Mit dir können wir nicht in die falsche Richtung gehen. Und ich bitte dich, dass wir das Tag für Tag immer wieder annehmen, dass wir uns einklinken bei dir. Einklinken in deine Kraft und uns eins machen mit dir unter dem Willen Gottes, unseres lieben Vaters im Himmel. Jesus, danke, dass du uns in so ein Verhältnis führst zum allmächtigen, ewigen Gott, dass wir ihn Vater nennen dürfen und seine Kinder sein dürfen. Du hast deinen Willen hinten angestellt und hast dich unter den Willen Gottes gestellt und hast damit uns Rettung gebracht. Herr, dafür danken wir dir und wir preisen dich. Und wenn du sagst, folget mir nach, dann ist es auch der Weg für uns. Und ich bitte dich, hilf uns dabei, dass wir das mehr und mehr lernen, unseren Willen hinten anzustellen und ihn dir zu überlassen, dass dein Wille geschieht in unserem Leben. Und du wirst uns nicht enttäuschen. Du wirst uns zeigen, dass das Ruhe und Frieden bringt. Schenk uns den Mut, uns darauf einzulassen. Und ich bitte dich auch so im täglichen Umgang mit uns selber und mit den Menschen um uns rum, dass wir dieses, dein Wesen ausstrahlen, Sanftmut und Demut. Und ich bitte dich um Vergebung, wo mir das nicht gelingt. Aber du willst es immer wieder versuchen mit mir und dafür danke ich dir auch, dass wir immer wieder neu mit dir anfangen können und du immer wieder bereit bist, uns zu nehmen und uns zu führen. Jesus, wir preisen dich und danken dir von Herzen. Und wir wollen jetzt gemeinsam beten, das angezeigte Gebet. Unser Vater im Himmel, du und dein Name sollen in dieser Welt über allem stehen. Du sollst hier auf der Erde genauso das Sagen haben, wie es bei dir im Himmel schon immer der Fall war. Versorge uns bitte mit allem, was wir jeden Tag zum Leben brauchen. Bitte verzeih uns, wenn wir falsche Dinge getan oder gesagt haben. Und auch, wenn wir geschwiegen haben oder nichts getan. Genauso verzeihen wir auch denen, die an uns schuldig geworden sind. Pass auf, dass wir nicht schlechten Gedanken nachgeben und dir untreu werden. Führe uns nicht in Situationen, wo wir Fehler machen könnten. Und rette uns, wenn uns das Böse angreift. So soll es sein. Amen. Wir wollen Gottes Segen empfangen und wollen dazu aufstehen, wem es möglich ist. Er segne und es behüte uns, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.